Wir haben gerade einen Text gehört, der in der Auslegung, wenn wir verschiedene Auslegungen über das Markus-Evangelium lesen, relativ stiefmütterlich behandelt wird. Es ist ein Text, der ein wenig, ja, so wie eine Bagatelle aussieht einerseits, denn es ist eine Kleinigkeit. Da ist jemand oder da beobachtet Jesus, wie Leute etwas in den Opferkasten einwerfen. Einmal eine Kleinigkeit. Das ist doch etwas Selbstverständliches, dass man Geld spendet im Gottesdienst. Wir werden ja nachher auch unser Dankopfer erheben. Ist das überhaupt zu erwähnen? Und das andere, etwas Anstößiges. Stellen wir uns mal vor, wir geben nachher unser Körbchen durch die Reihen und jemand geht und schaut genau, was der Einzelne gibt. Und dann ruft er noch ein paar Leute zusammen und sagt, Koordinationsteam beispielsweise, und sagt und kommentiert noch die Gaben. Da würden wir doch eigentlich nicht besonders erfreut drauf reagieren, sondern höchstwahrscheinlich sogar sagen, das gehört sich nicht. Was Jesus da macht, das ist doch eigentlich nicht vernünftig, nicht anständig. Einfach zu gucken, was Leute geben und dann noch zu kommentieren. Und insofern führt unser kleiner Text so ein Dasein. Manche sind unsicher, was soll man dazu sagen? Andere sagen etwas ganz Allgemeines und in manchen klassischen Auslegungen wird der Text dann auch so einfach mehr oder weniger übergangen, weil man damit nichts anfangen kann. Ich denke, dieser Text hat eine wichtige Aussage und diesen Text wollen wir deswegen heute ein wenig näher bedenken. Und zwar möchte ich diesen Text unter drei Gesichtspunkten kurz uns vor Augen halten. Der erste Gesichtspunkt ist der Zusammenhang, der Kontext, in dem er steht. Und der hat eine ganz wichtige Bedeutung, gerade im Hinblick auf diese kleine Episode. Das zweite ist die Rolle der Witwen. Es ist ja von einer Witwe die Rede, die etwas einlegt, eine Kleinigkeit einlegt, zu der Jesus dann etwas Wichtiges sagt. Die Rolle der Witwe in der damaligen Gesellschaft soll dann ein Stück weit entfaltet werden und wir wollen schauen, was das für uns auch zu sagen hat. Und das dritte ist dann das Geben an sich. Und warum Jesus solch ein Urteil ausspricht, wie er es angesichts der Gabe der Witwe ausgesprochen hat. Also diese drei Schritte sollen in der Predigt kurz bedacht werden. Und ich möchte mich dem Zusammenhang, wir wollen uns dem Zusammenhang zuwenden. Der Text, den wir gehört haben, diese kleine Episode vom Opfergeben, vom Opfern in diese Truhe rein, in diese Sammelbüchse. Diese kleine Episode steht ganz knapp vor der Leidensgeschichte Jesu. Und das hat eine tiefe Bedeutung. Jesus handelt, indem er für uns Menschen in den Tod geht, menschlich gesehen unvernünftig. Er gibt sein Leben hin, sein Leben für andere. Paulus schreibt im Römer 5, es wird kaum einer für einen Gerechten sterben. Vielleicht für einen Guten, der einem viel Gutes getan hat, mag jemand sein Leben wagen und einsetzen. Und Gott gibt seinen Sohn dahin. Diese Botschaft von der Hingabe Gottes, diese Botschaft von dieser Hingabe, die ist letztlich etwas, was schon in der alten Welt als eine Torheit bezeichnet ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, schreibt Paulus an die Korinther im ersten Kapitel des ersten Briefes, Vers 18, eine Torheit denen, die verloren werden. Das, was Gott getan hat, sich selber ganz hinzugeben für andere, in Anführungsstrichen, die es nicht einmal wert sind, das, was Gott getan hat, ist etwas, was menschlich gesehen unsinnig ist. Und das, und da ist diese Parallele ein Stück weit zu sehen, dieses Unsinnige scheint auch im Handeln der Witwe zu liegen. Jesus kommentiert, um dem ein bisschen vorzugreifen, sagt ja, sie gibt alles, was sie zum Leben hat. Sie gibt letztlich alles ab und ist plötzlich mittellos. Und wenn wir sagen, diese Gabe war sehr, sehr bescheiden, dann war das doch das. Das wäre ungefähr vergleichbar so. Jemand möchte heute auch noch was essen. Und hat sich überlegt, ich gehe zum Chinesen und habe vielleicht gerade noch 10 Euro übrig. Mehr ist nicht drin. Und dann hört er von einem Anliegen, für das gesammelt wird, und gibt diese 10 Euro und sagt, ich werde schon irgendwas noch finden im Kühlschrank oder sonst in der Ecke. Also alles, was sie hat, gibt sie. Und von daher, gerade angesichts der Leidensgeschichte Jesu, etwas zu geben, nichts für sich zu halten, wie Jesus nichts für sich gehalten hat, alles wegzugeben, das ist etwas zutiefst Unvernünftiges. Nicht mit der Vernunft nachzuvollziehendes. Paulus schreibt an die Korinther, als er seine Gabe begründet und einsammelt, schreibt er im 8. Kapitel seines 2. Korintherbriefes, dass jeder nach dem Vermögen geben soll, das er hat. Aber nie jeder, und das schreibt er dann im 13. Vers, jeder soll zusehen, dass er nicht selber in finanzielle Probleme kommt, wenn er für andere gibt. Er soll auch an sich denken. Und diese Witwe denkt nicht an sich. Sie gibt einfach, warum, werden wir vielleicht später noch ein bisschen überlegen, aber sie gibt einfach. Und das ist etwas Unvernünftiges, genauso unvernünftig wie Jesus, ich sage das mal unvernünftig, nach menschlichen Maßstäben, der sein Leben hingibt, weggibt. Sein Leben hier auf dieser Erde. Er hat auch gerne gelebt. Das sehen wir auch an vielen Texten, die zeigen, wie er gefeiert hat. Er wurde ja sogar Fresser und Weinsäufer genannt. Also er hat gerne gelebt und gab sein Leben hin. Auch etwas für menschlichen Verstand nicht Nachvollziehbares. Auch wenn wir uns vielleicht schon durch das ständige Reden darüber so gewöhnt haben, dass wir sagen, das ist doch was ganz Normales. Ne? Das ist das eine. Also dieser Zusammenhang, diese kleine Episode steht ganz kurz vor der Leidensgeschichte. Das andere, was vorweggeht, das ist ein Hinweis, die Verse, die unmittelbar vorweggehen, ein Hinweis auf die Gesetzeslehrer. Da sind Menschen, von denen Jesus sagt, die sind festlich gekleidet. Durch ihre Kleidung zeigen sie schon, das war sicherlich festliche religiöse Kleidung, durch ihre Kleidung zeigen sie schon, wir sind etwas Abgehobenes. Wir sind etwas Besseres. Wir gehören zu Gott im Gegensatz zu dem Volk, zum Pöbel. Ich sage das mal so krass. Und Jesus macht ihnen gegenüber diese Vorwürfe. Einerseits, sie nach außen hin stellen sie dar, wir sind die, die zu Gott gehören, wir stehen auf seiner Seite. Er sagt, und das ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen anstößig sein mag, er sagt, zum Schein verrichten sie Gebete, um Eindruck zu machen. Ihre Gebete, so ist es jedenfalls im Text dann dargestellt, ihre Gebete haben gar nicht das Ziel, Anliegen vor Gott zu bringen, sondern vielleicht zu zeigen, wie gebildet sie sind, wie religiös gebildet, indem sie ganz besondere Wörter gebrauchen können, indem sie ganz besondere Gesten veranstalten, wenn sie mit Gott reden. Auch das etwas, was Jesus uns da vor Augen stellt. Und das Dritte, was er sagt, und das hat dann direkt mit unserem Text zu tun, er sagt, sie beuten die Witwen auf, sie bedrücken die Witwen, sie nehmen denen weg, was sie zum Leben brauchen. Und deswegen können wir sagen, dieser Text, der gerade ganz explizit auch auf die Witwen zu sprechen kommt und unmittelbar vor unseren Text weggeht, dieser Text ist eine ganz wichtige Aussage auch und darf nicht übersehen werden, wenn wir unseren Text betrachten. Also da sind die Hochgestellten, an denen Menschen hochschauten, die verehrt wurden, und da ist eine Sozialhilfeempfängerin. Da ist eine, die am untersten Ende der sozialen Leiter angekommen ist. Auch das etwas Wichtiges, wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen. Da kommen wir ja gleich, wenn ich über die Witwen etwas sagen werde, noch zu sprechen. Und dann der Text, der unmittelbar auf unseren Text folgt. Markus 12, Vers 41 bis 44, die wir gehört haben, bildet den Schluss des 12. Kapitels. Das 13. Kapitel beginnt. Die Szene findet ja im Vorhof der Frauen statt. Dort standen die Opferstöcke, in die man eingelegt hat. Und jetzt verlässt Jesus mit seinen Jüngern den Tempel. Und die Jünger beginnen zu staunen. Sie staunen darüber, was für ein herrlicher Prachtbau das ist. Riesige Quader, die diesen Tempel bilden. Sie bestaunen diese Steine, sie bestaunen das gesamte Gebäude und weisen Jesus darauf hin. Und was sagt Jesus dazu? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das, was ihr seht, ist alles hinfällig. Das, was vor euren Augen prächtig ist, was für die Ewigkeit geschaffen scheint, ist etwas, das wird zusammenbrechen. Und wenn man so einen großen Bau vielleicht sieht, wenn man jetzt die Pyramiden in Ägypten oder sowas sehen würde und jemand würde sagen, das wird alles, das geht alles kaputt. Das ist alles auf kurze Zeit angelegt. Eigentlich ein gewagtes Wort, das Jesus macht. Aber schon wenige Jahrzehnte später, ungefähr vielleicht 35 bis 37 Jahre später, ist dieser Tempel, dieser herodianische Tempel, dem Erdboden gleichgemacht worden. Da haben die Römer ihn geschliffen und nichts ist davon übergeblieben. Auch da Jesu Wort und sein Blick dafür, dass das, was wir Menschen für groß halten, dass das winzig klein ist. Und das ist auch ein Aspekt, den wir im Rahmen dieser Predigt sehen können. Gott sieht ganz anders. Er urteilt ganz anders. Derjenige, der im Jesaja 40, Vers 15 sagt, die Völker sind wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Staubkrümchen auf der Waage. Alle Völker vor ihm. Die Erde ist wie ein Sandkorn. Dieser Gott, den können wir nicht beeindrucken mit irgendetwas Großem. Diesem Gott können wir nicht irgendwie imponieren mit irgendwelchen Gehabe. Der schaut durch jedes Gewand und durch jede Maske, die wir aufsetzen, hindurch. Dieser Gott sucht Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Und das, was uns groß erscheint, ist vor ihm lächerlich. Das, wo Völker aufstehen oder wo Mächtige in der Welt herrschen, das sind für ihn nichts. Lächerlich sind sie alle zusammen. Dieser Gott ist ein Gott, der aber trotzdem das Handeln der Menschen wichtig nimmt. Und manches, was unbedeutend ist, wie das Handeln dieser Witwe, das ist für ihn etwas Großartiges. Das wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Und das andere wird mit dem Staublappen der Geschichte weggewischt. Gott hat eine ganz andere Perspektive und auch das soll uns dieser Text zeigen. Und auch deswegen wird diese namenlose Witwe nicht vergessen von der ersten Kirche. Da wird nicht gesagt, wie manche Kommentatoren sagen, sie wundern sich, dass dieser Text überhaupt reingekommen ist, dass die Urkirche darauf Wert gelegt hat, so einen Text mit zu überliefern. Das hängt damit zusammen, dass damals schon oder auch heute Kommentatoren nicht den Blick haben, den Gott ihnen geben möchte. Das ist das Erste. Das Zweite, was sich natürlich ein bisschen überschneidet, ist der Blick auf die Witwen. Die Witwen werden in der ganzen Bibel, im Alten Testament immer wieder erwähnt. Und zwar finden sie sich fast gebetsmühlenartig in einer Reihe von Personengruppen, die sozial schwach waren und die Gott deswegen unter seinen ganz besonderen Schutz stellt. Zu diesen Personengruppen zählten einerseits die Fremdlinge, also die Ausländer, die oft bedrückt wurden, die man nicht haben wollte. Das zweite die Waisen, Menschen, also Kinder oft, die niemanden hatten und auch wir haben in der Bundesrepublik, es gibt in der Welt riesige Mengen von Kindern, die keine erwachsenen Begleiter haben, die aufwachsen, Aids-Waisen in Afrika beispielsweise, aber auch in Deutschland gibt es in Berlin Kinder, die auf der Straße leben. Eine Schande für ein reiches Land. Und diese, also die Waisen sind dann eine Gruppe und die Witwen. Und da steht schon mal im 5. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 19, können wir nachlesen, Fluch über alle, die diese Personen bedrücken. Fluch über alle, die ihnen Unrecht tun. Fluch über alle, die Witwen, Waisen oder Fremde bedrücken, ihnen schaden. Das ist ein hartes Wort, aber es wurde zum Schutz derer gesprochen, die arm sind, die nichts haben und die schutzlos sind. Und das ganze Volk, so wurde dann nachgefügt, soll Amen sagen dazu, zu diesem Wort. Das ist Gottes Sicht auf die Dinge, dass wir die Armen, die Unterdrückten, nicht einfach beiseite wischen. Und ich denke, da müssen wir, wenn wir uns diesen Blick einmal aneignen, müssen wir auch in unserer Gesellschaft manchmal fragen, wie sieht es da aus? Was sind Hartz-IV-Empfänger beispielsweise in unseren Augen? Wie werden sie manchmal abfällig behandelt? Und ich bin mit etlichen Hartz-IV-Empfängern, ich bin glücklicherweise niemand und danke Gott auch dafür, dass er dafür gesorgt hat. Das hätte auch passieren können, sicherlich im Lebenslauf. Ich danke ihm, dass er mir das erspart hat. Aber ich war oft mit Hartz-IV-Empfängern schon beim Amt. Und was die sich gefallen lassen müssen, es ist furchtbar. In unserer Gesellschaft, da wird um Pfennige, um die Cent heutzutage, gefeilscht. Und andere, da geht es mit großzügigen Steuerspenden oder so einher. Eine Gesellschaft, die die Armen bedrückt. Heute sind die Witwen nicht unbedingt arm, obwohl auch viele, also Frauen sind auch heute noch benachteiligt, aber eine Gesellschaft, die so mit ihren schwächsten Gliedern umgeht, sägt an ihrem eigenen Ast. Das lässt Gott uns ausrichten. Sie sägt an ihrem eigenen Ast und wird selber nicht gerade im Segen Gottes unterwegs sein, sondern wird den Segen Gottes einbüßen, wenn sie nicht umkehrt. Das heißt, die Witwe, das Schlusslicht im sozialen System der damaligen Zeit, und Jesus wendet sich dieser Witwe voller Liebe zu. Er übersieht sie nicht und er übersieht die Schwachen nicht. Auf der anderen Seite wird in Jesaja 1, Vers, weiß ich jetzt nicht genau, 17 denke ich, werden wir aufgefordert, fordert Gott jeden auf, den Schwachen beizustehen. Und deswegen beispielsweise auch der Einsatz für Flüchtlinge, die zu uns kommen, ist nicht etwas, das man sagt, das kann man machen, das ist so ein Hobby, das kann man so nebenbei machen. In unserer Kirche ist es eigentlich, wenn wir zumindest eine offizielle Verlautbarung hören, ist es eine Sache, die selbstverständlich ist, wie John Wesley sich eingesetzt hat dafür, dass Kriegsgefangene nicht misshandelt werden, und das war damals oft der Fall, dass in Gefängnissen vernünftige Zustände herrschen. Genauso haben wir heute dafür zu sorgen, dass Menschen, die in Not sind, nicht allein gelassen sind. Und dass wir nicht mit 1000 Ausreden versuchen, uns aus der Verantwortung zu stehlen, sondern Flüchtlingsarbeit ist etwas, das uns zutiefst auch von Gott aufs Herz gelegt ist. Wie viele Menschen sind in der Zeit des Dritten Reiches geflohen? Manche haben in der Schweiz vergeblich Zuflucht gesucht und sind wieder zurückgeschickt worden. Auch das eine ganz furchtbare Geschichte. Andere haben aber Zuflucht gefunden in verschiedenen Ländern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir nicht auch eines Tages zu denen gehören werden, die auf der Flucht sind. Ausgeschlossen ist das nicht. Vielleicht nicht so sehr wahrscheinlich. Aber wir müssen uns hüten, dass wir nicht sagen, wir stehen immer auf der Sonnenseite der Geschichte. Dass wir uns um diese Menschen kümmern, dass wir für sie da sind, ist etwas in den Augen Jesu ganz Selbstverständliches. und dass wir nicht gegen sie polemisieren und uns nicht mit hineinnehmen lassen in den Sog derer, die dann sagen, die, die unten angekommen sind, Billiglohnsektor oder Hartz IV, das sind halt, ist der, die sind alle selber schuld. Das war ja das Problem auch damals der Witwen, der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass man meinte, es zeigt sich ganz praktisch im Leben des Einzelnen, ob er gut ist oder nicht. Und wer nicht gut ist, dem geht es schlecht. Und wer gut ist, dem geht es blendend. Manche Sachen sind natürlich auch durch missverständliche Auslegungen vom Psalm 1 beispielsweise, wo der Gerechte so als blühender Baum am Bach gezeigt wird, sind dadurch auch begünstigt worden. Aber dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass es jedem so geht, wie er es verdient hat, der hat noch nie durchgetragen. Und der wird von den Propheten auch immer wieder und auch von den Psalmen attackiert. Wir Menschen, uns Menschen geht es nicht so, dass wir sagen, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder hat verdient, wie es ihm geht. Und das sehen wir auch an Jesu Urteil, gerade an unserer Stelle. Der ganze Calvinismus ist ja darauf aufgebaut. Der Kapitalismus ist dadurch entstanden, hat jedenfalls Max Weber so analysiert, ist dadurch entstanden, dass man sich selber beweisen wollte, wenn ich es zu etwas bringe, wenn ich es zu Wohlstand bringe, dann zähle ich zu den Gesegneten. Das ist für mich ein Zeichen, also für denjenigen, der dann reich ist, so hat man gedacht, ist ein Zeichen dafür, dass man gesegnet ist. Es gibt heute noch Wohlstandskirchen, Wohlstandsevangelium in den USA hauptsächlich, wo das auch so vertreten wird. Man kann oft die Prediger dann mit Klunkern behängt sehen, wie ein Tannenbaum. Bisschen überzogen gesagt. Das ist nicht Gottes Weg. Gott steht auf der Seite der Bedürftigen. Es heißt nicht, dass die Armen grundsätzlich gut sind. Wir Menschen sind alle Sünder. Alle nicht gut. Aber Gott stellt sich zu denen, die Schutz brauchen gegen die anderen, die Menschen unterdrücken oder in Notlagen bringen. Und dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass ich sage, wenn jemand krank ist, wenn jemand arm ist, selber schuld, wäre er doch ein bisschen tüchtiger gewesen, hätte er in der Schule besser aufgepasst. Dieser Zusammenhang ist nicht herzustellen und ist auch zutiefst gottesfremd und gottlos. Es gibt Menschen, das wird ja auch immer mal wieder in der Presse breitgetreten, die sich auch vielleicht in den Liegestuhl setzen und sagen, wir leben von Hartz IV. Aber trotzdem muss man auch bei den Menschen dann die Lebensgeschichte sehen. Also die Witwe damals, und deswegen unser Gedanke auch in die heutige Zeit hinein, damals als jemand betrachtet, die hat selber Schuld. Warum hat sie nicht nochmal geheiratet? Ist nicht gesagt, dass sie alt war. Warum ist sie in diese Lage gekommen? Erzählt nicht das Buch Ruth, dass die Naomi, die Schwiegertochter der Ruth, zur Witwe geworden ist, weil sie fahnenflüchtig waren, weil sie weggingen aus ihrem Land und in einem fremden Land gelebt haben und weil sie ihre Söhne einfach Ausländern gegeben hat, war das nicht die gerechte Strafe dafür in dem Buch, dass sie Witwe geworden ist? Also so konnte man sich theologisch zurechtlegen, dass die Witwen an ihrer Lage selber schuld sind. Und Gott macht da nicht mit. Jesus macht da nicht mit. Und von daher auch etwas Wichtiges in unserem Kapitel, dass wir darüber nachdenken, wie gehen wir mit Schwachen und Benachteiligten um? Setzen wir uns für sie ein? Sind wir auch bereit, uns da wirklich einzubringen? Ich habe beispielsweise jetzt etwas ganz Schlimmes erlebt. Und zwar ein junges Mädchen, die hier Au-pair-Mädchen war bei einer Familie, die möchte ein freiwilliges soziales Jahr in Stuttgart machen. Und ich bin mit ihr dann zum Amt hingefahren, nach Westerstede, um so ihr Visum zu beantragen. Und dann hat sie mir auf dem Weg erzählt, dass sie hat einen Mietvertrag in der Hand, 400 Euro bezahlt, und dann hat sich herausgestellt, es ist ein Betrüger gewesen. Der hat ihr eine Wohnung gezeigt, die nicht seine ist. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Hat ihr 400 Euro Kaution abgenommen und jetzt kurz davor erfährt sie, die Wohnung ist nicht zu haben und die Kaution auch nicht mehr. Ein Mädchen, die von ganz wenig Geld lebt, aus Madagaskar, die hier ganz toll einen, ja, so praktisch einen Au-pair-Job gemacht hat, mit der die Leute sehr zufrieden waren, die sich bemüht, Deutsch zu lernen und die sich jetzt sozial einsetzen möchte. Und dieses Mädchen hängt jetzt völlig in der Luft. Ich habe gestern Nacht noch mit ihr E-Mails geschrieben. Sie ist mit dem Flixbus jetzt nach Stuttgart, hat glücklicherweise eine Freundin, bei der sie kurzzeitig unterkommen kann. Ich habe auch an meine Pastorenkollegen geschrieben, dass die heute nach einer Wohnung fragen. Aber das Mädchen wird betrogen um 400 Euro und dann noch einfach im Regen stehen gelassen. Und weiß jetzt nicht, wie sie ihr Visum bekommen soll, denn dazu braucht sie einen festen Wohnsitz. Also auch ein Gebetsanliegen für uns. Nina heißt sie übrigens. Also so gehen Menschen, gewissenlose Betrüger mit Schwachen um, die sich nicht rechtlich so gut auskennen. Und ich bin der Überzeugung, Gott wird diesen Betrüger auch zur Rede stellen. Also die Schwachen in der Gesellschaft, das, die legt Gott uns ans Herz, genauso wie die Kinder. Und wir als Gemeinde, als Menschen, die zu Jesus gehören, sind ihnen gegenüber verpflichtet. Und dann kommen wir zum Letzten, und zwar, dass das, was gegeben wird, immer zu sehen ist in Relation zu dem, was der Gebende zu leisten vermag. Ich habe eine kleine Anekdote, als ich mich mit diesem Text beschäftigte, gelesen. Da sagte ein wohlhabender Mann zu einem Pastor, das, was die Witwe gegeben hat, das kann ich ja auch geben. Das ist ja überhaupt nichts. Da sagte der Pastor zu ihm, vorsichtig, sie hat alles gegeben. Und dieser Mann, der ist ein bisschen wohl intellektuell nicht ganz so auf der Höhe gewesen, hat das nicht bedacht. Er hätte das, was vom reichen Jüngling verlangt worden ist, hätte er tun müssen, wenn er das macht, was die Witwe macht. Sie hat alles gegeben. Und nicht einmal Bill Gates bei seinen Milliarden Spenden, die er natürlich auch, mit denen viel bewegt werden kann, aber er behält noch eine Riesenmenge für sich, und zwar mehr, als er je brauchen wird. Ist ja auch nur ein Mensch, der nicht viel mehr als Kleidung und ein bisschen Vergnügen und Lebensmittel braucht. Das heißt, die Gabe der Witwe nicht zu unterschätzen. Es steht, und das schreibt ja Paulus auch, jeder soll geben, das war erst wieder der 2. Korinther Kapitel 8, jeder soll geben nach seinem Vermögen. Das, was er persönlich über hat. Und so urteilt Jesus ja auch über die, die er am Gotteskasten da beobachtet. Er schaut und er sagt, natürlich, woher das weiß, ich weiß nicht, ob er die Kontoauszüge gelesen hatte, kann ich dann nicht sagen, aber er sagt jedenfalls, die geben alle aus ihrem Überfluss. Denen fehlt nicht, was sie geben. Die haben trotzdem ihr schönes Zuhause, die haben ihr Auskommen, fahren ihren SUV und was auch alles. Denen fehlt das gar nicht, das haben sie über. Und vielleicht setzt es auch noch von der Steuer ab. Damals gab es das vielleicht nicht, ne? Aber jedenfalls, er sagt, das ist nichts Besonderes, dass die so geben. Wenn wir als Kirche, wenn ich Helmut angucke, wir sagen schon, das ist was Besonderes. Und wir freuen uns natürlich über größere Gaben. Gott sagt in seinem Wort, wieder in Jesaja 40, ich brauche das, was ihr zu geben habt, gar nicht. Wenn ich Hunger habe, so sagt er im Psalm 50 beispielsweise, würde ich es euch gar nicht sagen. Mir steht alles zu Gebot. Ich brauche euer Geld nicht. Und da sehen wir wieder die Sichtweise Gottes. In unseren Augen mag eine Spende groß sein, mögen manche Geldsummen beeindruckend sein. Und sicherlich kann man mit einem Schärflein nicht weit kommen als Gemeinde. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Für ihn gilt das Verhältnis dessen, was gegeben ist, zu dem, was derjenige zu leisten vermag. Und deswegen kommt er zu dem Schluss, sie hat mehr gegeben mit ihrer winzigen Gabe, mehr gegeben als die anderen, die aus ihrer Fülle gegeben hat und vielleicht nicht mal auf dem Kontoauszug das so richtig feststellen können, ob das abgehoben worden ist oder nicht, weil sie so viel drauf haben, dass sie erst mal gucken müssen, ob da was überwiesen worden ist. Also im Bilde gesprochen. Und deswegen Gottes Blick auf die Dinge ist ganz anders als unser Blick. Gott sieht, und das, damit möchte ich zum Schluss kommen, sieht dann aber auch in der Gabe der Witwe das Vertrauen auf Gott. Das Vertrauen, er wird mich tragen. Natürlich ist das eine große Frage. Ich würde nicht zustimmen, wenn jemand zu mir in eine Seelsorge kommt und sagt, soll ich all mein Geld spenden und mal gucken, ob Gott mich versorgen wird. Das würde ich sagen, kann auch Versuchung Gottes sein. Aber aus einem vollen Herzen gibt sie, was sie hat. Sie hat zwei Münzen gegeben, hätte eine für sich wenigstens behalten können. Nein, sie gibt, und zwar nicht aus Leichtsinn, sondern einfach, weil sie sich von ihrem Herzen bewegen lässt. Und dadurch steht sie dann auch in einer Reihe mit der Sünderin, von der wir ja auch alle gehört haben, die eine teure Salbe, Jahresgehalt eines Arbeiters, höchstwahrscheinlich ihre ganze Versicherung, Altenversicherung oder Sozialversicherung, die gießt sie über Jesus aus, über seine Füße und salbt ihn damit. Auch nicht nachgedacht, dass das doch eigentlich etwas Wichtiges ist für sie, Kapitalrücklage. Und so auch diese Witwe, nicht nachgedacht, und dennoch erhält sie Jesu Lob und sagt, sie hat mehr gegeben als die Großzügigen, und die Gaben der anderen werden als großzügig bezeichnet, als die großzügigen Spender. Und so möchte er, unser Herr, uns einfach auch den Blick immer wieder ganz neu darauf hinlenken, dass bei ihm ganz andere Maßstäbe zählen. Dass das Große bei ihm winzig sein kann, ich will nicht sagen immer ist, das wäre auch ein wenig überzogen, aber das Große, was für uns beeindruckend ist, wo wir aufschauen, wo wir denken, das ist doch etwas, das kann bei ihm unbedeutend sein. Und das Unscheinbare, vielleicht eine kleine Handlung, ein kleiner Besuch oder etwas, was wir vielleicht ganz gering schätzen, das kann für ihn etwas Monumentales sein. Und insofern, ja, wäre es schön, wenn wir uns immer wieder auch auf Jesus, von ihm leiten lassen, in unserer Sicht auf die Dinge, dass wir sehen und dass wir uns auch leiten lassen in dem, was wir für seine Sache einbringen. Er hat sich jedenfalls ganz eingebracht. Amen.